Schwerpunkt Theater, der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.
Wie kommt die junge Generation ins Theater? Hallo, mein Name ist Thilo Sauer. Herzlich willkommen zu Schwerpunkt Theater, dem Podcast des Magazins Die Deutsche Bühne. Dort schauen wir in einem Schwerpunkt immer genau auf ein Thema, das wir in diesem Podcast vertiefen wollen. Aber dieses Mal ist es ein klein wenig anders. Sie hören es vielleicht schon, wer jetzt nur in den Endgeräten sitzt. Und jetzt folgt wieder eine ganz kleine Offenbarung. Das mache ich manchmal. Dieser Podcast entsteht fast komplett an meinem heimischen Schreibtisch. Ich muss da nicht rausgehen aus meinem Zimmer, aber heute war ich mutig und bin 2 Kilometer gefahren und sitze nun im Theater der Jungen Welt in Leipzig, nicht alleine, sondern vor echten Menschen. Herzlich willkommen erstmal ans Publikum. Doch warum habe ich diesen zugegeben nicht allzu weiten Weg auf mich genommen? Nun, wir wollen heute das neue Heft feiern, die erste Ausgabe Die Deutsche Bühne im Jahr 2026. Darin geht es nicht nur um das spannende Thema künstlerische Ausbildung für das Theater, also Sänger, Sängerinnen, Schauspieler, Schauspielerinnen, sondern auch um das Theater der jungen Welt, das dieses Jahr nicht nur 80. Geburtstag feiert, sondern seit dieser Spielzeit eine neue Leitung hat. Darüber sprechen wir gleich und natürlich mache ich das nicht alleine. Ich bin zwar ein großer Fan von Monologen, aber ich freue mich auch über Teamarbeit, darum geht es im Theater. Deswegen begrüße ich bei mir auf der Bühne jetzt die beiden ChefredakteurInnen der Deutschen Bühne, Ulrike Kolter.
Hallo Thilo, vielen Dank.
Und Detlef Bauer.
Hallo, guten Abend.
Und da stellt sich die Frage, wer nun wessen Special Guest ist. Sie ist zwar Gast in unserem Podcast, aber wir sind Gast in ihrem Theater. Miriam Czoll, hallo.
Hallo.
Miriam Czoll leitet seit dieser Spielzeit das TDJW, das älteste professionelle Kinder- und Jugendtheater in Deutschland. Vorher hat sie mit viel Erfolg die Bürgerbühne in Dresden aufgebaut, die aus dem Spielplan des dortigen Staatsschauspiels kaum noch wegzudenken ist. Und zuletzt ist sie mit dem Projekt X-Dörfer durch das flache Land gereist, sage ich jetzt mal, hat Kultur und Theater an Orte gebracht, wo die sonst kaum hinkommen, die großen Theater. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, schön, dass Sie bei uns sind.
Frau Czoll, Sie haben das neue Heft schon gesehen. Sie sind groß auf dem Cover drauf, alle haben es hier gerade gesehen. Wie war so Ihr erster Eindruck, als Sie es in den Händen gehalten haben?
Ja, wenn es für die gute Sache ist. Ich habe mich gefreut, wirklich auch über die Anfrage, weil es der Sache wirklich gut tut. Wir sind eine Sparte, die nicht so eine Riesenlobby hat. Und das liegt auch daran, dass unsere Zielgruppe, die jungen Menschen, nicht so eine Riesenlobby haben. Und darum stärkt uns das und tut uns gut. Und wir nutzen das als Anlass, um uns auszutauschen, um uns auch sichtbar zu machen. Ich freue mich auch, dass so viele gekommen sind und freue mich auch im Anschluss noch auf den Austausch. Soweit erstmal. Und es passt auch gut in das Heft zur Ausbildung rein, finde ich. Erstens mal haben wir auch was mit Bildung zu tun hier. Und zweitens mal wäre es auch toll, wenn das Thema junges Publikum, Theater für junges Publikum stärker in der Ausbildung für Theater insgesamt verankert wäre.
Darüber reden wir gleich auch nochmal. Wie war denn das Fotoshooting? Frage ich jetzt mal so ganz frech.
Schön ist das nicht. Nein, das ist ja immer so, ich bin katholisch aufgewachsen und schäme mich immer unglaublich bei sowas, aber finde es natürlich auch spannend und schmeichelhaft und dann steht man irgendwie dazwischen und macht es halt und denkt, hoffentlich sieht es nicht allzu doof aus und dann freut man sich, dass es doch eigentlich ganz gut gelungen ist. Vielen Dank für die Auswahl.
Ich habe noch nie ein schlechtes Coverfoto gesehen. Bisher.
Schon.
Oh, okay. Das werten wir nachher noch aus. Wie läuft das ab? Wie entscheidet ihr das in der Redaktion? Wann entscheidet ihr das in der Redaktion? Wer kommt vorne drauf? Wie? Warum vielleicht auch?
Also das Cover wird natürlich nicht isoliert ausgewählt, sondern hängt natürlich zusammen mit der Gesamtkomposition, sage ich mal, des Heftes. Tatsächlich ist es so, dass wir das nächste Heft, das Märzheft, da sind wir jetzt gerade in der Produktion, da war letzte Woche das Covershooting. Und beim übernächsten Heft sind wir in der Tat gerade am Überlegen, wer aufs Cover kommen soll.
Das erscheint im Mai, oder?
Das erscheint im Mai. Das wird einen Schwerpunkt junges Theater haben. Wir sind aber, wie gesagt, noch nicht sicher, wer da drauf kommt. Es muss ja auch, wie in diesem Fall, nicht unbedingt jemand sein aus dem Schwerpunkt. Also unser Heft besteht ja sozusagen im Kern aus einem Schwerpunktthema. aber wir haben dann auch aktuellere Themen, Porträts, Neustarts und hinten ja auch verschiedene Aufführungsformate. Also es kann auch jemand sein, der porträtiert wird. Also es entscheidet sich einige Monate vorher und dann ist es eben ein Prozess, man muss fragen, ob es überhaupt gewünscht ist von der Person, von der wir es uns wünschen. In allermeisten Fällen klappt das, dann muss man natürlich einen Termin finden mit dem Fotografenteam. Also wir haben von der Berliner Agentur Ostkreuz die beiden Fotografinnen, Annette Hauschild und Tobias Kruse, machen das im Wechsel seit gut 10 Jahren schon bei uns. Ja, so entwickelt sich das.
Ja, aber es ist ein sehr langwieriger Prozess, das dachte ich mir nämlich schon. Ich arbeite ja viel fürs Radio, da entscheiden sich Sachen meistens noch am Tag. 10 Minuten vorher stellt man fest, es klappt doch nicht. Naja, ganz andere Geschichte. Wir haben es gerade schon gesagt, natürlich findet das nicht nur auf der ersten Seite statt, sondern verweist quasi auf den Inhalt des Heftes. Wir haben einen langen Artikel über den Start der neuen Intendanz, über die Pläne und die ersten Premieren hier im Theater der Jungen Welt. Ulrike, du bist ja tief in dir drin auch Leipzigerin, glaube ich. Aber das war natürlich nicht der einzige Grund für diesen Artikel. Warum findest du, lohnt es sich denn immer wieder hinzuschauen, was das TDJW eigentlich so macht gerade?
Du sagst es und outest mich schon. Ich bin Leipzigerin, bin hier geboren. Mein Papa sitzt auch im Publikum. Dann hat es mich irgendwann nach Köln zur Deutschen Bühne verschlagen. Weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber es ist auch nicht das Schlechteste, was mir passiert ist. Macht sehr viel Spaß mit diesem Team. Genau, und wir suchen unsere Themen, wie Detlef gerade schon gesagt hat, ja immer nach verschiedenen Schwerpunktaspekten aus oder nach interessanten Menschen, gucken, was Häuser Neues machen. Und genau, Thema Kinder- und Jugendtheater, Miriam Scholl hat es ja gerade schon angesprochen, wie wichtig letztlich diese Sparte ist. Und es ist eben tatsächlich nicht nur so, dass es irgendwie kulturpolitisch wichtig ist, sondern wir eben auch immer wieder merken, vor allem auch in den letzten 1-2 Jahren, wie das Kinder- und Jugendtheater eigentlich total Vorbild und Vorreiter ist für sozusagen das erwachsene Theater. Also sowohl in ästhetischen Entwicklungen, in neuen Formaten, in partizipativen Formaten, in Uraufführungen. Ich habe mir, ne, euer Spielplan ist jetzt quasi, sind fast alles Uraufführungen. Und es haben jetzt ja zu dieser Saison 3 große, wichtige Kinder- und Jugendtheater neue Leitungen bekommen. Das Grips in Berlin, in Dresden das Theater Junge Generation und eben hier das Theater der Jungen Welt in Leipzig. Und ja, wir haben halt hier angefangen und ich habe mich natürlich gefreut, das Thema bearbeiten zu dürfen. Wir haben ein schönes Interview gehabt, Miriam Scholl und ich, und ich habe im Vorfeld viel auch mit meiner Familie noch hier in Leipzig gesprochen, die tatsächlich auch alle irgendwie Erinnerungen hatten aus ihrer eigenen Kindheit.
Da noch eine Ergänzung, es war auch keineswegs von Anfang an gesetzt, dass du das Porträt machst. Wir haben da hin und her überlegt.
Er wollte es auch gern machen.
Richtig, weil ich Miriam Scholl ja auch aus Dresden kannte, von der Bürgerbühne, und im Übrigen auch eine Verbindung zu diesem Haus hier habe, Thilo.
Ja, okay.
Was mit dir zu tun hat. Vor knapp zehn Jahren war ich hier in diesem Raum und wir haben mit der Jungen Bühne eine Blattkritik gemacht und haben gestartet. Also die Junge Bühne ist ja unsere Jugendzeitschrift, die einmal im Jahr erscheint. Und da haben wir zum ersten Mal eine Kooperation mit einem Theater gemacht. Und da haben einige junge Menschen, also die hier am Theater gearbeitet haben, aber auch Studierende, wie zum Beispiel du, mitgearbeitet. Und damals haben wir uns überhaupt kennengelernt und so bist du auch zur Deutschen Bühne gekommen. Fiel mir ein in der Vorbereitung.
Ja, stimmt. Habe ich schon fast wieder vergessen. Damals war es 70 Jahre Theater der Jungen Welt. Da kann ich mich noch dran erinnern, das stimmt. Habe ich noch diese Vampir-Inszenierung gesehen. Nach Murnau. Genau. Aber es sind keine Jugenderinnerungen. Ich bin leider nicht in Leipzig aufgewachsen. Schade eigentlich. Miriam Scholl, Sie sind mit einer Agenda mit gleich mehreren Punkten in Leipzig angetreten. Das kommt im Artikel auch so ein bisschen raus. Aber ich frage jetzt nochmal auf den Kopf zu. Was sind Ihre Ziele und Visionen für dieses Theater? Vielleicht auch, was wollen Sie anders machen als die 70 Jahre, 80 Jahre vorher?
Beginn mal zu kreisen und zu suchen, ja?
Wir finden das, ja.
Mit dem Anders würde ich gar nicht starten, also, sondern das ist wirklich, was wollen wir und was wollen vielleicht Kinder- und Jugendtheater generell und worauf bauen wir auch auf dem, was wir hier Tolles vorgefunden haben in diesem Haus mit dieser langen Tradition, und sicherlich ist jedes Team, setzt sich neu zusammen und da kommen auch neue Impulse. Was wir wollen, dass das ein warmer, schöner, herzlicher, einladender Ort ist. Dass das Räume für junge Menschen sind, an denen sie gerne sind, an denen sie sich mit der Welt, mit sich auseinandersetzen, in dem Räume für ihre Ideen, für ihre Impulse sind, in denen ihre Stimmen auch gehört werden. Wir wollen auch eine Alternative sein zu einem digitalen Raum. IRL sagt man da, habe ich jetzt neu gelernt, in Real Life. Wollen wir ein Ort sein, auch wirklich als vielleicht eine Alternative zu TikTok und der vielen Zeit, die junge Menschen da und wir auch dort verbringen. Also wir wollen ein Lernort sein, bestimmt, aber auch die Schule will ein Lernort sein. Da geht es auch bestimmt um ganz vieles, was Bildung angeht, aber vielleicht ist ein Schwerpunkt in der Schule die Wissensvermittlung, die Logik, das räumliche, sprachliche Denken. Sicherlich gibt es auch mal kurz ein Ethikfach, aber als Raum, in dem wir darüber nachdenken, wie wollen wir zusammenleben, wer sind wir auch als Menschen, wer sind wir als Menschen, die vielleicht auch jetzt in Zeiten von KI, was macht uns da auch aus, aber ja, wie wollen wir zusammenleben, was ist uns dabei wichtig, wie gehen wir mit Außenseitern um, wie gehen wir mit Mobbing um, wie gehen wir haben ja ganz viele Zielgruppen und da stellen sich ganz viele Fragen, wenn wir jugendlich sind, müssen sich die Jugendlichen jetzt bald die Frage stellen, wie stehe ich denn zum Wehrdienst, ganz, ganz viele Themen, die wir hier verhandeln und wo wir Räume haben, Fragen zu stellen, auf eine sehr schöne Art und Weise. Es soll auch ein Haus sein, in dem Spaß eine Rolle spielt. Eine Theateraufführung ist auch eine Feier und ein Fest, kann es zumindest sein. Es kann auch sterbenslangweilig sein, aber kann auch was ganz Tolles sein. Wir wollen auch ein Raum sein, in dem über die Theateraufführung hinaus Begegnung stattfindet. Dafür ist ja auch so, es findet jetzt nicht automatisch eine Begegnung statt, wenn man im Publikum sitzt im Dunkeln und man ist da, hat auf der Bühne eine Aufführung, da braucht es schon auch noch mal ein bisschen mehr, dass wirklich Begegnung stattfindet und alle Studien erzählen es, die Einsamkeit unter jungen Menschen wächst überhaupt, aber auch eben bei jungen Menschen, Corona hat da auch nicht sein Bestes dafür getan und Orte, in denen man sich begegnen kann, was vor allem durch die theaterpädagogischen Formate auch da sind, aber wo wir auch in einer Pflicht sind als ein Haus, was vom Staat, von der Stadt finanziert wird, was öffentlich ist, dass wir unsere Räume über die Theateraufführungen hinaus auch öffnen, zu dritten Orten machen. Das ist sicherlich nicht einfach, geht auch nur Schritt für Schritt. Das ist uns auch wichtig. Es ist auch wichtig, dass wir uns öffnen in die Stadt, in die Stadt mit vielen verbinden, mit unterschiedlichen Institutionen, Vereinen, Communities, mehrsprachig, Inklusion, also dass wir ein Haus sind für möglichst viele und da möglichst viele Zugänge schaffen, zum Beispiel auch in die Stadt hinausgehen, auch an anderen Orten mit theaterpädagogischen Clubs auftauchen und sehr, sehr viele unterschiedliche Wege gehen, um dieses Haus möglichst zugänglich zu machen, wohlwissend, dass wir zwar versuchen, so viele zu erreichen, aber wir werden auch nicht alle erreichen.
Da frage ich gleich nochmal nach, steche ich in die Wunde rein. Ich wollte bloß mal ganz kurz, weil dieses Gegenortsein zum digitalen Raum und mir ist das zu Corona aufgefallen, dass das Theater der jungen Welt sehr viel schneller, glaube ich, als andere Häuser, gerade in Sachsen, gesagt haben, wir bieten jetzt digitale Formate an, wir bringen das Theater jetzt in den digitalen Raum, weil man jetzt nicht herkommen kann. Und ich kann mich erinnern, ihre Vorgängerin hat gesagt, okay, wir führen das weiter, weil wir natürlich die Leute auch da abholen wollen, wo sie sind, nämlich im Internet. Da stelle ich mir natürlich die Frage, wenn Sie sagen, wir wollen aber auch ein Gegenentwurf sein, wie kriegt man das zusammen, dass man die Leute quasi im Internet findet, aber dann hierher einlädt? Wie funktioniert das?
Da haben wir auch kein Rezept, aber da knobeln wir ständig dran und das ist immer wieder Thema. Also wir sind natürlich über unsere ganzen Werbemaßnahmen sind wir digital unterwegs, die Karten kauft man digital, wir haben auch Digitalität und Social Media spielt in den Inszenierungen auch immer wieder eine Rolle. Wir verhandeln das, das wird aber auch als künstlerisches Mittel auf der Bühne benutzt und trotzdem bleibt der Kern dessen, was wir hier tun und das Gespräch wäre auch nur halb so schön, wenn wir zu Hause an den Bildschirmen sitzen würden, dass es ein Ort der realen Begegnung ist, an dem wir zusammen an einem Ort was erleben oder uns sogar begegnen, uns austauschen, streiten. Insgesamt können wir das besser als das Digitale. Das heißt nicht, dass wir uns damit nicht beschäftigen müssen und das heißt nicht, dass wir auch Formate versuchen können, die im Digitalen stattfinden. Und da sind wir auch dran, uns anzunähern. Da kommen auch immer wieder Impulse auch aus der Dramaturgie. Aber im Kern gehen wir erstmal dazu aus, dass zu viel Leben im Digitalen stattfindet und zu wenig Miteinander und Begegnung im realen Leben.
Ich kann das übrigens nur unterstreichen. Also wir machen das ja sonst am Bildschirm. So in echt ist es schon angenehmer. Auf jeden Fall. Aber der Weg nach Köln ist soweit. Was ich auch so ein bisschen rausgehört habe, auch beim Lesen des Textes, ist ein Schlagwort, das jetzt, glaube ich, noch gar nicht so richtig gefallen ist, Demokratie. Was natürlich viele Theater beschäftigt, ein demokratischer Ort zu sein, wo sich eine Stadtgesellschaft trifft und Sachen miteinander verhandelt, aber hier spielt das natürlich nochmal eine ganz andere Rolle, denn das ist ja nicht nur eine Einladung für eine demokratische Gesellschaft, hier große Themen zu verhandeln, zu besprechen, sondern sie wollen junge Menschen überhaupt erstmal einladen, an Demokratie teilzuhaben und vielleicht auch zu lernen, wie Demokratie funktionieren kann, wie Demokratie aussehen kann. Ist das vielleicht manchmal auch eine zu große Herausforderung?
Ja, wir sind ja realistisch, ne? Also wir stellen uns natürlich vor, die Kinder kommen ins Theater, gehen einmal durch eine Vorstellung, kommen dann als lupenreine Demokraten wieder raus. Das ist nein, die Frage, wie wir zusammenleben wollen und welche Regeln wir uns geben, das ist ja letztlich im Kern Demokratie. Wir müssen uns darauf verständigen und die Frage, ob sich der Stärkere durchsetzt und einfach kriegt, was er will, weil er sich's nehmen kann, die fängt ja im Kindergarten an, die fängt in der Kita an. Deswegen müssen wir diese ganzen Prozesse zusammen lernen, zusammen aushandeln, zusammen proben und spielen auch, ja. Und auf der inhaltlichen Ebene findet ja auch ein Prozess der politischen Willensbildung statt. Auch da, um eine Meinung zu vertreten, um eine Meinung zu haben, um überhaupt zu wissen, für was bin ich, was ist meine Position, brauche ich ja Räume, in denen wir miteinander sprechen. Ich brauche auch Perspektivwechsel, ich muss die anderen hören. Ich muss merken, dass die anders denken als ich, um überhaupt in Aushandlungsprozesse zu gehen. Das heißt nicht, dass alle herkommen und von uns gepredigt bekommen, was für Werte wir haben, sondern Theater lebt von Konflikt, jedes gute Drama hat einen Konflikt, wo aber unterschiedliche Perspektiven aufeinander prallen. Und dieser Ort, der fängt im ganz Kleinen an, der fängt in der Kita an. Da sind diese Orte, um eine funktionierende Demokratie zu haben. Das ist bestimmt nicht nur ein Theater, das sind viele, viele Orte, die das können. Aber da ist Theater eben ein sehr guter Raum dafür, weil Theater die sozialste Kunst ist. Es ist in der Genese eine soziale Kunst. Und das ist ja auch kein Zufall, dass autokratische Regierungen Theater auch sehr früh beschneiden. Und das ist ja auch ganz klar formuliert, dass antidemokratische Strömungen in Parteien Kulturfreiheit oder da auch beschneiden wollen.
Weil Sie vorhin auch schon die Schule angesprochen haben, die ich, jetzt schon ein bisschen raus, aber ich glaube, so groß hat sich das nicht geändert, in vielen Fällen ja immer noch sehr frontal ist, sehr von oben herab und jetzt nicht so zwingend demokratisch sich anfühlt immer, weil da steht jemand vorne, der ist 20, 30 Jahre älter und sagt, wir machen jetzt das und das sind eure Hausaufgaben und fühlt sich nicht sehr frei an einfach, man hat nicht so viel Mitbestimmungsrechte. Inwiefern wollen Sie denn da auch so ein Gegenentwurf sein? Also was bieten Sie den Kindern, den jungen Publikum hier an, wenn sie hierher kommen?
Es gibt kleine Felder, wo es auch um Mitbestimmen geht, aber ich glaube, erst viel geht es um Mitgestalten, ja, um sich einbringen zu können, um mitreden zu können, um Mitentscheidungen. Letztlich ist es eine Struktur, die von Erwachsenen entschieden wird, da machen wir uns auch nichts vor. Aber es gibt immer wieder diese Momente, sei es in einer Inszenierung, in der auch junge Menschen auf der Bühne stehen, wo sie natürlich entscheiden, welche Szene sie da haben wollen und was diese, auch gerade die Theaterpädagogik ist so angelegt, dass es auch da Gruppenprozesse sind, was wollen wir zeigen und über was wollen wir reden. Jetzt konnten wir gerade auch, also gerade dabei, einen Kinderbeirat zu gründen, wo man Schritt für Schritt anfängt, auch Gestaltungsräume und kleine Entscheidungsräume auch zu öffnen. Ne? Aber also es gibt schon immer wieder auch Inszenierungen und Formate, in denen wir auch auf der Bühne Demokratie üben und auch Entscheidungen in der interaktiven Spiel den jungen Menschen überlassen. Also es findet sich auf vielen Ebenen.
Ja, na, ich kann mir auch vorstellen, dass es ja auch Inszenierungen gibt, wo das auch einfach gezeigt wird. Also man muss es ja nicht unbedingt nachspielen mit allen. Manchmal reicht es ja auch bloß so, was zu zeigen oder Themen zu
machen. Ja, wir haben aber auch Inszenierungen. Ja. Also ich hatte jetzt gerade eine Inszenierung, tatsächlich, die ist jetzt noch von letztem Jahr in München, aber die wird auch hierher kommen, wo Kinder auf der Bühne entscheiden, wie wird die Geschichte weitererzählt. Wo Kinder auf der Bühne auch ganz konkret eine Entscheidung treffen, ich will jetzt nicht spoilern, aber die sich dann auswirkt auf das Leben draußen, wo sie hier eine Entscheidung treffen, die dann draußen stattfindet, wo es eben schon über das Spiel auch eine reale Konsequenz hat. Und trotzdem wäre es natürlich utopisch zu sagen, die Kinder entscheiden, was hier an diesem Haus prinzipiell passiert. Das versuchen wir stückchenweise kleine Räume zu schaffen, wo das auch Konsequenzen hat, Entscheidungen von Kindern. Aber um Mitgestaltung geht es im Wesentlichen.
Genau, das Geld wird knapp, ich habe es gerade schon gesagt. Es geht ja nicht nur um Kürzungen im Kulturetat, auch in der Bildung wird nicht mit beiden Händen Geld ausgegeben. Statt den Geburtenknick zu nutzen, um den Betreuungsschlüssel in Sachsen beispielsweise besser zu gestalten, werden die Einrichtungen geschlossen. Ist das Personal schnell überlastet? Ich habe es vorhin erst wieder in den Nachrichten gelesen. Genau, das sorgt natürlich für Druck sowohl bei den Institutionen, die ja auch hierher kommen, mit denen sie ja auch zusammenarbeiten, aber auch bei Ihnen müssen Sie natürlich immer schauen, was haben wir für Kapazitäten. Wie lassen sich in so einem Umfeld die Ansprüche, die Sie haben, überhaupt noch umsetzen?
Also im Moment, finde ich, befinden wir uns in einer Situation, wo sich einiges umsetzen lässt. Da ginge sicherlich auch mehr. Also die Nachfrage, wer will hier alles mitspielen, ist größer als das, was wir machen können. Aber ich finde schon, dass sich einiges machen lässt und dieses Haus auch erstmal Ressourcen zur Verfügung hat, wo ich nicht jammern will, aber ich glaube, es entscheidet sich in der Zukunft, wohin das geht. Ich glaube, wir stehen gerade an so einem Kipppunkt. Ich nehme wahr, dass das nicht mehr selbstverständlich ist. Der Haushalt, der Bundeshaushalt, der städtische Haushalt und so, die haben gerade reale Schwierigkeiten. Das Geld wird knapp und jetzt beginnen die Verteilungskämpfe und da setzt sich, wer sich da durchsetzt, der Stärkere oder wer ist der Stärkere und wer hat welche Argumente und wo finden sich politische Mehrheiten, das wird sich in den nächsten Jahren entscheiden und es gibt diese, und wir sind da eine schwache Lobby und Leipzig ist eine Stadt, die eigentlich sehr gut ihre Standortfaktoren aufgestellt hat und eine sehr attraktive Lebensstadt mit viel Kultur, die haben gut darauf gesetzt und das hat ihnen ja auch einen großen Zuwachs an Bevölkerung beschert. Diese Stadt wächst, diese Stadt ist jung, diese Stadt hat Zukunft und ob im gleichen Maße auch diese Kultur wächst, das wird die politische Landschaft und damit wir alle werden das entscheiden, je nach Konstellationen da. Ich habe mal geschaut, vor 2010 wurden noch 6,3% des städtischen Haushaltes ausgegeben für Kultur, jetzt sind es 4,7%, also eher sinken. Natürlich insgesamt an absoluten Zahlen wachsen die Ausgaben für Kultur, aber in der Relation schrumpfen sie und es kann da ganz schnell vieles abgebaut werden. Und ich glaube, da müssen wir sehr vorsichtig sein und darum ist es auch wichtig, was wir heute darüber reden, welche Bedeutung solche Orte haben und wie wichtig sie sind für unsere Zeit, für die Zukunft. Und wenn man eben mal anschaut, also 25%, und da entschuldigen Sie, dass ich jetzt städtische und Bundesgelder und so durcheinander schmeiße, aber 25% unserer Steuern fließen in die Bezuschussung der Rentenkassen. Und da werden wir um keinen Cent irgendwie, also werden wir nachgeben, dass da jetzt bei den jungen Menschen gekürzt wird, weil es geht auf deren Kosten und wir hinterlassen gerade eine Welt voller Krisen. Also dann können wir nicht die Räume nehmen, die diese Generation stark macht. Das geht nicht.
Die neue Spielzeit ist im September gestartet mit einem großen Aufschlag. Zwei besonders mutige Premieren, würde ich sagen, weil sie ist nicht so wie ein Nebenstück, das schon da ist und inszenieren das einfach von vorne nach hinten, sondern ein Stück ohne Worte, das die Vielfalt der Stadt, einer Stadt wie Leipzig, zeigen wollte oder will. Und ein Puppentheaterstück, das Gewaltgeschichte in der Ukraine beleuchtet. Ulrike, du warst da, da wir hier zu Gast sind, vielleicht eine unangenehme Frage, aber wie hat dich denn der Neustart überzeugt? Sei bitte ehrlich.
Da fällt mir gleich der Zettel runter vor Schreck. Die beiden Produktionen, die du ansprichst, waren für mich insofern sehr faszinierend, weil sie eben, wie du auch gerade schon sagst oder man hört, total unterschiedlich funktionieren. Das eine, Wimmelstadt, ein Panoptikum eines Stadtbildes sozusagen, wie der Name schon sagt, sehr tänzerisch, quasi fast komplett ohne Worte, für ein sehr junges Publikum, helfen Sie mir, ab 6 genau, in einem unglaublichen Tempo, unglaublich rhythmisch, bunt, so eine richtige Stunde, die vergeht wie im Flug und das junge Publikum auch sehr abgeholt hat. Und im Gegensatz dazu die Produktion Ein Glücksding, wie du gerade schon sagst, natürlich eine ganz anderer politischer Hintergrund. Das verhandelt das Massaker von Babyn Jar 1941, also es ist eine ukrainisch-deutsch-jüdische Sammlung von Geschichten sozusagen, ein Auftragswerk auch gewesen. Miriam Scholl kann das noch viel besser erklären als ich gerade, wie das zustande gekommen ist, diese Geschichte. Das Faszinierende an diesem Stück ist, dass es tatsächlich mit Puppen gespielt wird von drei SpielerInnen. Das sind so kindsgroße Figuren ungefähr. Und wenn Figurentheater oder Puppentheater so funktioniert, ist das, finde ich, immer was sehr Beglückendes, weil das doch eine schwierige Sparte ist, gleichzeitig aber auch ein ästhetisches Format, wo man Dinge erzählen kann, die man vielleicht mit realen Menschen nicht so leicht erzählen könnte. Also vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund, es geht eigentlich um die Freundschaft von zwei Jungen und es ist auch ein bisschen eine komplizierte Handlung eigentlich. Ich habe im Vorfeld auch mit meinen Kindern darüber mich unterhalten und wir haben lange darüber uns unterhalten, bevor wir es gesehen haben, weil wir diese ganze Geschichte gar nicht kapiert haben. Es ist halt so, es spielt so in zwei Zeitebenen, 1941 und 2025 und zwei pubertäre Jungs lernen sich kennen und man hat erstmal, klingt alles ein bisschen verkopft irgendwie im Vorfeld. Und dann sitzt man aber in dieser Produktion und ist sprachlos, weil es sehr bewegend ist auch und am Ende der beiden Jungs natürlich auch stirbt und man sowas, also was heißt natürlich, ja, das ist in der Geschichte eben so und man das natürlich mit Figuren oder mit Puppen ganz anders erzählen kann und es funktioniert sehr mit Objekten, mit kleinen Papierknollen, mit einem tollen Bühnenbild aus so genähten Klamotten und ja, eigentlich relativ minimalistisch, aber doch, wie ich fand, sehr bewegend. Ich weiß nicht, Miriam Scholl, vielleicht, wie die Reaktionen waren auf dieses Stück, aber genau, vielleicht nur als kurzes Beispiel von zwei Stücken, die unglaubliche Vielfalt, bunt und knallig und doch sehr bewegend. Auch die Frage, ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie demokratisch kann Kinder- und Jugendtheater schon sein? Und das ist natürlich eine grausame Kriegsgeschichte letztlich auch und das ist was Historisches und es ist, ja, wie kann man Geschichte schon an so eine Altersgruppe auch vermitteln und wie das nachempfindbar machen, auch irgendwie koppeln an unsere Zeit, ja, die zeichnen halt beide gern und sind verliebt und die menschlichen Themen oder die Sorgen, die da jugendliche Kinder umtreiben, sind ja keine anderen jetzt letztlich. Genau, ich bin richtig so ein bisschen gerade gefangen in der Erinnerung an dieses Stück. Ich bin ein bisschen abgeschweift, es tut mir leid. Miriam, du willst ergänzen.
Es war ja auch schon eine Weile her, ne? Genau, also es ist auch gut beschrieben. Ich wollte nur noch ergänzen, es bleibt nicht in der Historie, weil eben der Motlja, was auf einer realen Person, einem Jungen, der tatsächlich in Babyn Jar ums Leben gekommen ist, was aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, dieser Junge trifft in der Fiktion auf der Bühne einen Jungen von heute, der in der Ukraine, von der Ukraine hierher geflohen ist und jetzt in Leipzig lebt. Und da trifft sich diese Geschichte von damals und heute. Das wollte ich noch mal dazu sagen, weil uns war das schon wichtig, diesen Bogen zu heute auch zu schlagen.
wichtige Ergänzung, danke. Ja, und das funktioniert halt unglaublich gut und das, um deine Frage ausufernd zu beantworten, doch, ja, absolut überzeugt.
Man hört auch schon, was man, glaube ich, immer ein bisschen unterschätzt, wenn man nicht ins Kinder- und Jugendtheater geht, wie mutig Kinder- und Jugendtheater immer wieder sein muss, auch damit es überhaupt überleben kann, glaube ich, weil wenn man nur langweilige Sachen macht, dann kommt das junge Publikum ja auch nicht oder hat zumindest keinen Spaß hier, glaube ich, aber ich glaube, man wird auch belohnt, wenn man mutig ist. Genau, Sie haben es gerade schon gesagt, das ist schon eine Weile her, September, das sind jetzt inzwischen schon 4 Monate, so lange läuft die Intendanz jetzt schon richtig, man weiß, fängt ja aber schon lange vorher an, bevor es richtig losgeht, aber um zur Frage zu kommen, wie fühlt sie sich denn gerade so? Wie gut sind sie jetzt angekommen?
Ja, also es ist so einer der ersten Punkte, wo ich sage, tatsächlich bin ich gut angekommen. Und ich glaube, mit mir auch mehr als 20 neue Mitarbeitende an diesem Haus, die hier jetzt auch gestartet haben. Das ist schon aufregend, so ein Neustart. Und da denkt man am Anfang schon, oh, es kommt bestimmt gleich eine Katastrophe oder eine Krise um die Ecke oder haben wir was vergessen oder funktioniert es überhaupt so, weil der Lappen muss ja hochgehen und wir sind noch gar nicht richtig eingespielt und alles muss irgendwie funktionieren. Und irgendwann stellt es sich dann so rein, ja, irgendwie zusammen funktioniert das gut. Und das ist ja schon auch ein großer Schritt, in eine neue Stadt zu gehen. Das habe ich gemacht, das haben aber auch viele andere gemacht, die jetzt hier an diesem Haus sind und auch zum Teil jetzt in diesem Raum sitzen und zuhören. Und da ist Theater natürlich ein toller Moment, um in eine neue Stadt zu kommen. Also ich darf jede Woche neue Menschen kennenlernen, die in dieser Stadt leben, die vielleicht als PartnerInnen mit uns zusammenarbeiten aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Politik, wie auch immer. Aber das sind tolle Begegnungen und ich danke auch alle, man kommt ja von außen, ist auch ein bisschen angewiesen darauf, dass sie einen reinlassen, dass man da mitspielen darf. In Dresden habe ich mich da schon sehr sicher gefühlt. Hier fängt man neu an und darum bin ich dankbar für alle guten Begegnungen und überall da, wo man mich mitspielen lässt und uns mitspielen lässt und bin sehr dankbar darüber, dass wir uns als Haus hier gut eingrooven und eingegroovt haben und bin zuversichtlich, dass wir zusammen auch die eine oder andere Krise meistern werden, die da kommen möge. Soll so ruhig kommen.
Ich möchte nur mal ganz kurz für das Publikum, das uns vielleicht in Bayern zuhört, ne? Die denken hier vielleicht Dresden, Leipzig, das ist doch alles Sachsen. Nein, das ist wie Nürnberg und München, würde ich sagen. Auch wenn es nicht ganz so weit auseinander liegt. Der Schwerpunkt in diesem Heft ist ja eigentlich Ausbildung, also wie kommen die jungen Menschen dann auf die Bühne. Das spielt ja hier auch eine Rolle, wir haben es ja schon gehört, man macht schon auch mit und es gibt auch hier Möglichkeiten, selber kreativ zu werden, mitzuspielen, auf der Bühne zu stehen. Und woran ich immer denke, wenn ich an Jugendtheater denke, ist, dass es natürlich auch für viele die Möglichkeit ist, überhaupt ins Theater zu finden und hier vielleicht zum ersten Mal sagen, das ist, glaube ich, was ich mir für mein Leben vorstellen kann, sei es als auf der Bühne Schau zu spielen oder im Hintergrund Texte zu schreiben oder sich Inszenierung, was auch immer. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, Licht zu machen, Tontechnik zu machen, Kostüme zu machen. Wie bewusst sind Sie sich denn dieser Herausforderung auch, dass Leute hier ins Haus kommen, junge Menschen, und entweder verliert man sie für immer, weil es vielleicht nicht so schön war, oder man zündet vielleicht den Funken, die Liebe fürs Leben ist.
Dass die das auch noch beruflich machen wollen.
Ja.
Sie wollen jetzt also eine Überleitung zum nächsten Thema,
ja, genau.
Und mir unterstellen, dass wir schuld dran sind, dass die den falschen Beruf lernen.
Nein. Nee. Also als ich angefangen habe, was mit Theater zu machen, haben meine Eltern gesagt, um Gottes Willen, inzwischen sind sie ganz froh, dass ich das doch durchgezogen habe.
Geht bei meinen Eltern auch so.
Insofern, bei mir hat es ja funktioniert, deswegen, ich nehme das als sehr positive Erinnerung wahr, als Jugendlicher am Theater gewesen zu sein. Aber
ich habe mich gerade mit zwei Menschen unterhalten, da hinten sitzen sie, großes Hallo, die vor wie vielen Jahren auf der Bühne standen als Jugendliche? Vor 15 Jahren sind wir uns auf der Bühne begegnet, ich als Regisseurin, die beiden als SpielerInnen. Und die dann, darf ich das erzählen? Eine Person wollte eben dann unbedingt ins Theater rein. Die kommt natürlich dann auch an so ein Theaterstück, weil das sowieso schon eine Neugierde da ist. Hat es dann eben auch nicht geschafft, dort in diesen wahnsinnig harten Auswahlkämpfen, die es da gibt im Bereich Schauspiel. Das ist ja wirklich da die Hölle, durch die man da durch muss, wie lange man da dranbleiben muss, bevor man da so einen Platz kriegt. Also nicht immer, aber das ist schon ein ganz schönes Gesiebe. Und die andere Person hat eine Ausbildung gemacht im Bereich Theater und hat sich danach entschieden, nochmal was anderes zu machen. Auch diese Biografien gibt es und trotzdem ist es ja so, ja, Biografien sind vielfältig und wir waren erwachsen genug und haben uns für was entschieden und die jungen Menschen, die werden eben auch ihren Weg gehen, aber sicherlich hat man da eine Verantwortung. Wir sagen ganz oft, lass uns dran denken, das könnte das Stück sein, wo sie zum ersten Mal ins Theater gehen und möglicherweise, wenn das nicht funktioniert oder das nicht gut ist, das wollen wir nicht. Also wir wollen schon wirklich, dass es ein tolles Erlebnis ist und versuchen uns dieser Verantwortung immer wieder bewusst zu machen, dass wir im besten Fall was prägen können. Ja, wir sind ja auch nicht alleine da, die junge Menschen prägen, aber
wollte ich nur kurz bestätigen, weil ich das auch immer so ein bisschen schade oder schwierig finde, wenn dem Kinder- und Jugendtheater diese Last so aufgebürdet wird. Weil natürlich, theoretisch betrachtet, können auch Erwachsene irgendwann in ihrem Leben zum ersten Mal ins Theater gehen. Und wenn sie dann irgendwie in einer schlechten Zauberflöte sitzen oder in einer zeitgenössischen Oper, dann haben sie vielleicht auch keine Lust, jemals wieder hinzugehen. Ich will damit sagen, das ist nicht alleine irgendwie die Aufgabe von Kinder- und Jugendtheater. Und auch da gehen ja Kinder oder ja, vielleicht später in ihrem Leben nochmal. Ich will sagen, die ganze Verantwortung liegt nicht auf euren Schultern.
Ja, das ist schön, aber weil wir halt schon auch diese Verantwortung so ein bisschen auch spüren, ist es uns eben sehr wichtig, das Publikum ist uns einfach wahnsinnig wichtig. Also wir kämen nicht drauf zu sagen, wir machen mal, was wir wollen und dann sollen sie mal gucken, ob es ihnen gefällt oder nicht. Also dieses Denken gibt es hier nicht. Sondern, also ich unterstelle niemand, dass es das woanders gibt, aber doch, ich würde schon sagen, dass sich Kunst auch manchmal selbst genügt. Und wir machen ganz explizit ein publikumsorientiertes Theater und der Kontakt mit dem Publikum ist uns wahnsinnig wichtig, auch ein Feedback zu kriegen, auch deren zu spüren, wie geht es denen dabei. Wir haben Premierenklassen noch und nöcher im Vorfeld drin. Das kann auch sein, dass eine Klasse achtmal oder dass verschiedene Klasse achtmal in der Probe da sind, um ein Feedback zu geben, damit wir sehen, wo funkt es und wo funkt es noch nicht. Und das ist ein Spezifikum dieses Genres.
Sie haben mich aber natürlich vollkommen richtig durchschaut. Das sollte die Überleitung zum zweiten Teil werden. Im Schwerpunkt im Heft geht es um Ausbildung, also wie kommen junge TänzerInnen, junge SchauspielerInnen, junge SängerInnen von der Ausbildung auf die Bühne hauptsächlich, wie fühlen die sich vorbereitet oder denken, jetzt soll ich auf einmal professionell arbeiten, ich weiß gar nicht, wie das geht, weil auch eine Hochschule ist ja ein geschützter Raum eigentlich. Genau darüber haben wir geschrieben, da haben wir hingeschaut. Detlef, zu diesem Schwerpunkt gibt es ja so eine Art Vorgeschichte sozusagen, der ist ja auch nicht einfach so, ihr habt gedacht, wir wollen mal drüber reden, sondern das kam ja so ein bisschen von außen. Vielleicht kannst du das kurz erzählen, wie das kam.
Ja, es gab seit einigen, ich weiß nicht, vor 4 oder 5 Jahren gab es auf der Jahrestagung des Bühnenvereins einen Workshop, wo sich Ausbildungsleiterinnen, Theaterleitungen und auch 2, 3 Studierende getroffen haben. Einfach aus dem Hintergrund, vor dem Hintergrund, dass beide Seiten gesehen haben, dass die Zusammenarbeit vielleicht nicht ganz ideal ist, dass das Ineinanderfügen von Ausbildung und Theaterpraxis verbessert werden könnte. Damals ging es ausschließlich um Schauspiel, Schauspielausbildung und Schauspielhäuser. Es hat sich dann bei diesem Workshop, bei diesem Treffen in Koblenz gezeigt, dass es ziemlich tief sitzende Vorurteile auf beiden Seiten gab und man wirklich schwierig ins Gespräch kam. Also grundsätzlich von Theaterseite eben die Sorge oder das Vorurteil ist oder war, die Jungen in der Ausbildung sind unflexibel, haben große Erwartungen und sind nicht leistungsbereit. Andererseits das Vorurteil gegenüber den Theatern, den Stadttheatern, das sind patriarchale Räume, in denen neue Stimmen nicht gehört werden. Also da gab es durchaus Spannungen, aber dann zum Glück wurde in einigen Besprechungen, die dann folgten, der Austausch weitergeführt und dann kam es im Ende 2024 zu einem großen Treffen. Und aus diesem Treffen, also mit Theaterleiterinnen, mit Ausbilderinnen und mit Studierenden, da ist ein Thesenpapier entstanden, das wir dann auch abgedruckt haben, in dem sozusagen von allen Seiten die Problematik und die Chancen und die Fragen an Ausbildung für den Schauspielberuf formuliert worden sind.
Genau, das habe ich so ein bisschen gelesen, auch als so ein Wunsch. So könnte es vielleicht besser funktionieren. Was steht denn da so zum Beispiel drin?
Also es sind verschiedene Punkte. Vielleicht gucke ich da besser nochmal rein. Also es hat ja den schönen Titel Raus aus den Klischees, rein in die Begegnung. Zunächst mal geht es um den Bereich Zugänglichkeit und Repräsentanz des Theaters. Also das natürlich auch durch den Wandel, die Entwicklung der Gesellschaft, dass das in den Ensembles abgebildet werden sollte und was zum großen Teil natürlich noch nicht der Fall ist. Dann geht es um Profile der Ausbildung, wo interessanterweise auch sehr viele Fragen sind, weil natürlich der Beruf, also die Ästhetik und damit der Beruf ist in den letzten Jahren sehr viel differenzierter und vielfältiger geworden. Die große Frage ist, wie kann man das in der Ausbildung im zeitlichen, im menschenmöglichen Rahmen alles unterbringen. Dann geht es um Studiummodelle, also wie können wirklich Theaterpraxis und Ausbildung besser miteinander verzahnt werden. Es gibt ja einige Studiummodelle, also dass Studierende bereits am Theater arbeiten, aber es gibt es keineswegs überall, nicht an jeder Schule oder nicht an jedem Theater. Und dann ein Punkt ist dann noch die Vermittlung in den Beruf, also wie läuft zum Beispiel das berühmt-berüchtigte Vorsprechen ab und da gibt es wohl was von der ZAV noch angeblich jedenfalls gefordert wird.
Die zentrale Künstlervermittlung.
Genau. Dass jeder Bewerber, jede Bewerberin 3 Monologe vorzubereiten hat. Nun besteht aber Schauspiel nicht nur aus Monologen. Und also ob es da nicht andere Formen des Sich-Zeigens oder ins Gespräch-Kommens gibt. Und natürlich, dass es auch nicht so eine Einbahnstraße ist, sondern dass das Theater auch oder sich die Theater auch vorstellen und über ihre Erwartungen und sprechen und den Studierenden auch zeigen, wer sie sind überhaupt. Dass es eben nicht so ein hierarchischer Ablauf ist.
Ich finde ja, dieses Thema klingt auf dem ersten so sehr nischig. So, naja, wie viele Schauspielstudierende gibt es denn schon? Wie viele Leute interessiert? Aber ich finde, es sind halt Themen, die ja nicht nur im Theater eine Rolle spielen, sondern es sind ja viel größere Themen. Und ein Thema, was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist natürlich auch das Thema Machtverhältnisse, weil gerade Theater ja ganz oft hierarchisch organisiert sind. Das liegt meistens ja schon an der Form des Trägers. Also so ein Stadtrat setzt ja eine Intendanz ein und da sitzt man dann erstmal ganz vorne und ist erstmal der Chef. Ne? Genau.
Ja, da ist dann die Frage, wie das Berufungsverfahren läuft.
Ja, das
wie transparent das ist. Das ist auch sehr unterschiedlich.
Das sind ja nochmal noch viel größere Fragen. Aber bleiben wir erstmal bei diesem Thema Macht, weil das natürlich auch an den Hochschulen eine Rolle spielt. Und du hast eine Gesprächsrunde moderiert, die wir auch im Heft abgedruckt haben, wo all diese Parteien nochmal zu Wort kommen. Und ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Und glücklicherweise bin ich ja fertig mit meinem Studium. Als Studierender da zu sitzen und meinem möglicherweise künftigen Arbeitgeber und meinen Professoren sozusagen, was ich alles nicht gut finde. Genau, wie hast du das wahrgenommen, wie da die Dynamik war bei diesem Gespräch?
Ja, einerseits war da eine große Offenheit. Das waren ja auch, also zwar von Theaterseite war es Andrea Gronemeyer, die diesen ganzen Prozess ja auch mit stark betrieben hat. Übrigens ja auch eine Intendantin eines Kinder- und Jugendtheaters. Nebenbei gesagt. Und dann aber auch Marion Tietke von der Hochschule in Frankfurt, wo wir uns getroffen haben, eine Schauspielerin, die ihren Abschluss gemacht hatte und in ihrem ersten Jahr ist, und ein Schauspielstudent aus Hamburg. Also es gab eine große Offenheit, aber also womit ich nicht so gerechnet hatte, eine große Sorge und Angst der jungen Beteiligten, dass es einfach aus wirtschaftlichen Gründen Sie Sorge haben, ob Sie Ihren Beruf je, also längerfristig ausüben können. Also die junge Schauspielerin im ersten Jahr, die hatte dann auch nur ein Jahr noch ihren Vertrag, weil die Intendanz, wo sie ist, in Heilbronn, endet und sie wusste noch nicht, wie es weitergeht, ob sie ein neues Engagement kriegt. Also eine große Sorge, den Beruf überhaupt ausüben zu können. Und ich bin ziemlich sicher, auch verglichen mit diesem Treffen, das es da vor 4 Jahren in Koblenz gab, dass sich da in den letzten Jahren extrem was verändert hat. Dass es damals noch viel mehr auch darum ging, dass man sich in der Schauspielausbildung auch noch ausprobieren kann und gesellschaftlich engagieren will. Aber da gab es noch eine größere Freiheit oder Sicherheit oder Zuversicht.
Ja, ich habe auch immer die Befürchtung, dass wenn man so anfängt zu studieren, je nach Hochschule, wo man hinkommt, man auch immer damit rechnen muss, dass man vielleicht zu der Hälfte oder zu dem Drittel gehört, das irgendwie nur da ist, um den Studiengang vollzukriegen. Aber eigentlich geht's nur um die 3 Besten, weil so viele Stellen gibt es ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, hast du das wahrgenommen? Ist da dieser Druck spürbar?
Ja, also wie gesagt, der Druck war spürbar. Ja klar, im Moment werden Ensembles auch nicht unbedingt vergrößert, sondern eher verkleinert. Also das ist natürlich schon die Frage, wie... Andererseits, Marion Tietke von der Hochschule hat auch gesagt, die in Frankfurt, die kämpfen auch mit Einsparungen und auch ehrlich gesagt, der Raum, in dem wir uns da getroffen haben, das war, also dagegen ist dieser Raum hier ein Luxussaal. Also es ist alles sehr eng und schwierig, aber andererseits... Das hat Andrea Gronemeyer auch betont, ist es natürlich für die Theater entscheidend. Also es kann nicht sein, dass die Ensembles nur altern und keine neuen mehr kommen. Es braucht neue Impulse, es braucht Nachwuchs, es braucht junge Leute am Theater.
Ja. Bei uns im Schauspielhaus gibt es ja ein Studio und ich freue mich immer, wenn dann jemand rüberrutscht, denke ich so, ach, hast du mitbekommen, wie da jemand deine Ausbildung beendet hat? Das finde ich aber schön. Wir haben auch, das weiß ich ganz genau, jemanden im Publikum sitzen, die gerade in der Ausbildung ist. Wir haben ja in unserem Heft so eine kleine Umfrage mit dabei, wo wir Leute gefragt haben, was gefällt euch, was wünscht ihr euch aber vielleicht auch? Und ich gehe jetzt einfach mal ganz kurz rüber, um das mal aufzugreifen. Ich wandere hier so durch die Tische durch. Hallo, hallo. Vielleicht nochmal ganz kurz deinen Namen sagen.
Ja, ich bin Ito Bakir.
Und du studierst Operngesang.
Ja, genau, jetzt mein 5. Jahr in Leipzig schon.
Du hast gesagt, also es klang erstmal alles ganz schön, soweit.
Ich studiere ja noch.
Ja, aber das Studium ist schon mal schön.
Ja, genau, aber ich bin ja noch in diesem Gebilde drin, sage ich mal.
Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, das Schöne ist natürlich auch, dass es hier viele Möglichkeiten gibt, ein bisschen Praxis zu üben. Was du gesagt hast, was du dir wünschen würdest, ist so ein bisschen dieser ganze Hintergrund. Das geht uns, glaube ich, allen so. Man denkt, man lernt so seinen Beruf und stellt dann fest, wenn man das erste Mal arbeitet, na hoppla, ich muss ja auch noch Krankenversicherung und Steuererklärung. Genau. Wie würdest du dir das denn wünschen in Zukunft, dass das irgendwie besser vorkommt? Ich gebe dir das Mikro gerne mal in die Hand.
Also in Leipzig gibt es schon dieses Mentoring Art, heißt es. Das ist ein Projekt, wo ungefähr 20 Studenten mitmachen können. Das speziell gemacht wird, um eben die KSK zu besprechen oder Steuern und all diese Fragen, die man halt hat, und man kriegt, das ist eigentlich das Schönste daran, eine Mentorin, einen Mentor an die Seite, die man einfach löchern kann. Und da habe ich eigentlich mit am meisten von gelernt, weil ich die anrufen kann und sagen kann, ein Video von mir ist im Netz, ich möchte es nicht, wie kriege ich es raus, ich habe nichts unterschrieben vertraglich, all diese Probleme, die man leider im Studium nicht mitkriegt, dann jemanden fragen kann.
Das heißt, es wäre aber gut, vielleicht auch im Nachhinein, nach dem Studium, noch Leute zu haben aus dem Studium, wo man sagen kann, damit habe ich nicht gerechnet, dass das passiert. Wäre das irgendwie was?
Ja, das ist ein anderes wichtiges Thema, wo ich jetzt immer mehr merke, es fehlt, das ist Hilfe suchen, das zu machen, weil, wie schon gesagt wurde, es ist ein Beruf mit sehr, sehr viel Konkurrenz. Niemand will unbedingt zugeben, dass man was nicht weiß, noch nicht weiß, wie es geht. Ich weiß immer noch nicht, mit Gewerkschaften, wie das alles geht. Man hat ja da große Möglichkeiten. Ich weiß, im Ensemble in Leipzig ist eine Sängerin in der Gewerkschaft, alle anderen sind nicht drin, weil man da auch immer ein bisschen ein schwarzes Schaf ist, sagt man, weil man halt vom Haus, da weiß man halt, okay, die weiß, wie es geht, da ist, die weiß, wie sie reagieren kann, wenn im Vertrag nicht stimmt.
Genau, erstmal vielen Dank.
Eine kurze Sache, die mir durch den Kopf gegangen ist, auch wenn wir jetzt hier so in Sachsen sind, im Osten, sage ich mal, hier fehlt auch viel, sage ich mal, der internationale Gedanke. Also der Gedanke vor allem im Musikbereich, dass wir oftmals nicht an einem Ort bleiben. Also ich komme aus der Schweiz, mir konnte niemand helfen, wie ich das steuerlich machen muss, weil nicht EU, wie das mit den Rentern später funktioniert. Ich habe jetzt Rente in Deutschland und der Schweiz und wenn man in Frankreich ist, muss man auch sehr aufpassen mit den Steuern, weil da viele SängerInnen im Nachhinein noch bezahlen müssen und diese internationale Sicht, die fehlt im Moment extrem noch. Das, ja.
Dann gehe ich erstmal wieder zurück und gebe euch beiden das Mikro und wir fragen am Ende immer eigentlich, was haben wir jetzt eigentlich gelernt? Man könnte meinen, ich hätte Lehramt studiert, stimmt aber nicht. Genau, was nehmt ihr denn mit aus diesem diesmonatigen Heft?
Ich wollte vielleicht nur eine kurze Sache nochmal erklären oder ergänzen zu dem, was Ito gerade gesagt hat. Und wir haben ja diese kleine Umfrage gemacht an Studierende aus allen Bereichen, also Tänzer, Sängerinnen, Schauspieler, wie gut sie sozusagen sich vorbereitet fühlen für die Praxis. Und da war schon Konsens in dieser Umfrage und das fand ich doch eigentlich auch schön, dass sich alle in der Ausbildung an sich inhaltlich, fachlich sehr gut und professionell vorbereitet fühlen, also sowohl im Schauspiel als auch im Gesang- und Tanzbereich. Also das Studium an sich ja schon, kann man so sagen, oder auch Tanzhochschulen, das ist ja immer so ein bisschen die Krux bei uns bei der Deutschen Bühne, kleiner Einschub, dadurch, dass wir über alle sozusagen alle verschiedenen darstellenden Künste berichten, natürlich kann man das überhaupt nicht unter einen Kamm scheren, das wissen wir auch und das muss man auch bei diesem Schwerpunkt im Heft beachten, dass natürlich eine Gesangsausbildung völlig anders funktioniert als eine Tanzhochschule oder ein Schauspiel. Aber trotzdem gibt es ja verbindende Punkte und Erfahrungen und das wollte ich sagen, was doch fast alle auch gesagt haben, ist, dass ihnen einfach die Praxis fehlt im Studium. Also es gibt ja doch, wir haben es vorhin angesprochen, diese Studiummodelle, wo man in der Ausbildung auch schon Bühnenpraxis erlangen kann. Aber das ist doch Konsens gewesen bei allen, dass ihnen das eigentlich zu wenig ist. Also eine Hochschulproduktion im Jahr oder zwei reicht nicht. Und wir haben ja immer wieder gehört, auch jetzt, wie herausfordernd dieser Job ist in allen möglichen Bereichen. Und dass es da wirklich irgendwie von allen Seiten den Wunsch gibt, ja, einfach schon mehr Praxiserfahrung zu sammeln. Aber vielleicht kann man das ja erreichen und in den Punkten, die Detlef gerade schon angesprochen hat, wenn die Hochschulen mehr aufeinander zugehen, auf die Theater, und es da jetzt einfach einen größeren Austausch gibt.
Miteinander reden hilft, glaube ich, fast immer.
Genau, die Entwicklung weitergehen kann. Aber du wolltest überleiten, ich habe schon wieder, Entschuldigung, ich habe deine Überleitung ein wenig torpediert.
Nee, ich würde das sagen,
wolltest
das ist ja schon
zum Schlussresümee überleiten.
Das ist ja durchaus ein Resümee, dass wir sagen, okay, da muss einfach mehr Austausch und vielleicht gerade vielleicht von Richtung der Theater eine größere Offenheit, die Leute auch mal auf die Bühne zu lassen, ja, einzuladen.
Eine Sache kann ich vielleicht noch kurz aus diesem Heft erzählen. Das ist auch für mich eine Schlusserkenntnis oder ja, eine Erkenntnis aus diesem Schwerpunkt. Ich habe ein ganz spannendes Interview geführt mit Enrico Stolzenburg. Der ist Professor an der Universität der Künste in Berlin im Bereich Schauspiel. Und das ist eine Hochschule, die doch sehr sich auch geöffnet haben, gerade auch in der Zusammensetzung der Schauspielklassen. Ne? Wir haben das Stichwort Diversität heute schon gehabt, auch Internationalität. Und die haben zum Beispiel die Anmeldehürden einfach auch sehr gesenkt und versuchen ganz proaktiv einfach viel diversere Schauspielklassen zusammenzubekommen, weil eben auch das Bedürfnis auf Seiten der Theater danach groß ist. Und ja, wie er so geschildert hat, wie das auch die Hochschule verändert oder das auch ein gemeinsamer Prozess ist und er das auch versucht zu vermitteln an seine Studierenden, dass man vielleicht auch nicht immer unbedingt sich selbst nur passend machen muss, um in diesen Betrieb reinzukommen, sondern vielleicht auch mutig sein soll und den Mund aufmachen und fragen, ja, was kann denn der Betrieb vielleicht auch ändern, dass ich da reinpasse oder dass ein anderes Ensemble in Zukunft da auf der Bühne steht oder die Theater selber sich auch verändern. Also genau, Stichwort keine Einbahnstraße. Das war sehr mutmachend für die Zukunft der doch auch teils umstrittenen Schauspielschulen.
Ja, Ulrike hat ja schon gesagt, die Mehrspartigkeit, die uns auszeichnet sozusagen. Und wir haben deswegen auch eben versucht, in unterschiedlichen Sparten, also im Tanz, im Schauspiel und im Musiktheater, den Nachwuchs zu befragen oder die Situation zu untersuchen. Und tatsächlich ist sie sehr unterschiedlich. Also in einer Reportage über den Übergang dann von der Ausbildung ins Theater und wie die Vorsprechen organisiert sind, da kommt unser Autor doch zum Schluss, dass es komplett unterschiedlich ist im Musiktheater oder im Schauspiel. Also im Musiktheater haben die Agenturen eine wichtige Rolle, im Schauspiel läuft es viel mehr über persönliche Kontakte und über da spielt natürlich die Technik auch, die Gesangstechnik nicht so eine große Rolle wie im Musiktheater, wo dann so ein Vorsingen dann schon noch eine größere Bedeutung hat. Also es ist ganz unterschiedlich. Kinder- und Jugendtheater muss man sagen, Miriam Scholl hat es angedeutet, das hat Andrea Gronemeyer auch sehr bedauert, es spielt in der Ausbildung kaum oder eigentlich gar keine Rolle. Dabei könnte vielleicht die Ausbildung insgesamt lernen, dass eben das Kinder- und Jugendtheater, dass es die Zielgruppe ja schon im Namen trägt, dass eigentlich alle auf der Bühne, also dass es allen auf der Bühne, egal in welcher Sparte und wo sie dann wirklich spielen, gut täte oder tut, wenn sie auch auf ihr Publikum zugehen und mit Publikum umgehen können, auch mit schwierigem oder herausforderndem Publikum.
Dann kommen wir jetzt zum Ende dieser Folge. Wie läuft der praktische Teil der künstlerischen Ausbildung ab? Wie gelingt der Einstieg ins Berufsleben? Wie lief der Start der neuen Intendanz am Theater der Jungen Welt? Da gibt es noch viel mehr zu erfahren. Diese Fragen konnten wir heute nämlich alle nur streifen. So eine Stunde ist nämlich unglaublich kurz. Für mehr Antworten schauen Sie doch gerne in unser aktuelles Heft. Das finden Sie auch auf unserer Webseite. die-deutsche-buene.de. Dort erscheinen auch regelmäßig aktuelle Kritiken, zum Beispiel zur ersten Premiere dieser Saison Wimmelstadt. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt. Und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Thilo Sauer. Vorhang zu und bis zum nächsten Mal.
Schwerpunkt Theater. Der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.